Hallo und herzlich willkommen auf meiner Zocker-Couch. Mein Name ist Daniel und ich hoffe, euch geht es allen gut. Auch mir geht es wieder besser. Ich hatte ja so in der letzten Folge ja schon eine schwere Grippe gehabt, aber die habe ich jetzt mittlerweile überstanden, auch wenn man es vielleicht noch hören mag, aber lasst uns loslegen. Setzt euch hin, macht es euch bequem. Ich hoffe, ihr habt ein Getränk und dann können wir auch direkt loslegen. Und wie in jeder Folge ist auch wie in dieser Folge die erste Frage: Daniel, was zockst denn gerade? Und ich hatte es ja schon mal vor 2 Folgen ungefähr angekündigt. Ich habe mir im Angebot Alone in the Dark gekauft. Die Leute, die die Serie noch nicht kennen, Alone in the Dark, der erste Teil kam 1992, ja, so alt schon, und gilt als Urvater des Survival-Horrors, ja. Hat damals eine ganz neue Genre geöffnet und so Games wie Resident Evil und so, die gab es da alle noch gar nicht, ja, die kamen erst später. Und so aus nostalgischen Gründen habe ich mir dann damals gedacht, oder vor ein paar Wochen, als es im Angebot war im Store, ach, schlägst du mal zu. Ich habe es damals, glaube ich, für 25 Euro, so in dem Dreh, nagelt mich jetzt nicht fest, aber so in dem Dreh war es, habe ich zugeschlagen und habe mich auch wirklich ein bisschen drauf gefreut. Und als ich das Spiel dann gestartet habe, ist mir natürlich direkt eins aufgefallen. Sag mal, Daniel, die Gesichter, die kennst du doch, die da sind, ne? Also die Schauspieler, beziehungsweise die Leute, die dort die Figuren darstellen. Aber da kommen wir gleich nochmal hinzu. Als ich das Spiel gestartet habe, ich hatte so direkt das Gefühl gehabt, so, das sieht aus wie damals. Das lässt sich auch so spielen wie damals. Als wenn ich noch irgendwie, es gab ja mehrere Teile schon davor, so Mitte in den 90er Jahren wieder zurückversetzt wäre. Es sah auch wirklich so ein bisschen, auch vom Grafikstyle her, so ein bisschen oldschool-mäßig aus. Ne? Das Game ist laut Angaben auf Unreal 4 Engine entwickelt worden. Das sieht man auch hier und da. Wobei ich dann aber auch hier schon den ersten Negativpunkt habe. Ich glaube, man hätte mehr rausholen können. Es sieht nicht schlecht aus, das will ich gar nicht sagen, aber ich denke, es wäre noch ein Ticken mehr gegangen mit Unreal 4. Das Spiel selbst spielt in den 1920er Jahren in Louisiana, insbesondere im Desert O'Manor. Das ist so eine Psychiatrie, so will ich es mal nennen, ja, die auch total stimmungsvoll inszeniert wurde. Und dort will man halt jemanden suchen. Ich will jetzt auch nicht so viel spoilern für die Leute, die das Game noch nicht gespielt haben. Ja, will hier nur mal so ein paar Daten hier euch zuwerfen sozusagen. Das Spiel ist natürlich, oder beziehungsweise das Hauptaugenmerk liegt natürlich auf den Rätseln. Und die sind stellenweise wirklich anspruchsvoll. Ne? Es ist nicht so, dass alle Rätsel anspruchsvoll sind. Also die haben da, muss man sagen, schon so eine gewisse Art der Abwechslung drin. Aber man kommt teilweise schon hier und da mal so ins Schwitzen. So beim Denken, ja. Weil entweder kriegt man das ein oder andere nicht zusammen oder es fehlt einfach was. Also wie auch früher so diese Click und Points halt waren. Ne? Und ich fand es einfach cool. Also die Rätsel sind echt cool gemacht, auch wenn sie anspruchsvoll sind. Was mich eher genervt hat in dem Spiel, war das Kampfsystem. Das hat mich sogar so dermaßen genervt, dass ich den Schwierigkeitsgrad runterstellen musste, ja, weil ich gedacht habe, entweder haust du jetzt den Controller durch die Scheibe oder keine Ahnung. Also es war, sorry, dass ich so ausdrücke, es war echt nervig. Wenn halt ein Gegner kam, mit dem kam er dann halt noch irgendwie klar, aber wenn dann noch ein zweiter Gegner kam, dann hat man irgendwie keine Chance gehabt. Man hat auch das Gefühl gehabt, dass man dann auf einmal, vielleicht kennt ihr das ja, man will so weglaufen, man bleibt dann überall hängen und stehen und es klappt halt nicht und das war echt nervig. Aber nichtsdestotrotz war die Story auch für mich zumindest fesselnd. Die Geschichte wird gut erzählt, auch wenn sie hier und da vorhersehbar war, das muss man auch sagen. Aber ich hatte so wirklich Spaß gehabt. Was ich halt auch cool fand, dass sie halt auch die alten Protagonisten wieder genommen haben, ja. Ja, der eine wird gespielt, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, das sieht man sofort, David Harbour als Edward Carnby und Jodie Corner als Emily Hartwood, ja. Die zwei Figuren, ja, Edward Carnby und Emily Hartwood, die gab es auch schon in den alten Teilen, ja. Fand ich total cool, dass sie die zwei Figuren auch wieder übernommen haben. Und die Entwickler sagen auch, dass man auch beide spielen soll. Also ich habe jetzt nur als Edward Carnby gespielt. Ich werde es aber natürlich auch nochmal als Emily Hartwood spielen. Ah ja, ja, kommt mir jetzt mit den Namen durcheinander. Weil dort die Story auch, oder nicht die Story an sich, aber man erlebt sie halt anders, der, ne? Laut Entwickler. Und von daher werde ich es mir auf jeden Fall nochmal anschauen, ja. Und jetzt eigentlich zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. David Harbour ist vielleicht vielen bekannt aus Stranger Things. Das ist der Sheriff von dort. Der ist dort bekannt in der Serie als Jim Hopper. Weiß nicht, ob die Serie jemand kennt. Also wer sie noch nicht kennt, gibt es ja schon länger auf Netflix. Kann ich extremstens empfehlen. Und Jodie Comer hat hier einen Durchbruch geschafft als Auftragsmörderin Villanelle in der Serie Killing Eve. Hat dafür auch einen Emmy gewonnen. Also sind alles keine Unbekannten. Ja, mehr kann ich dazu auch jetzt erstmal nicht sagen. Also wie gesagt, mir hat es Spaß gemacht. Leute, die auf sowas abfahren oder sowas gefällt, denen kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Und Leute, die so generell nicht auf diesen ganzen Resident Evil-Kram stehen oder sowas, für die wird das Game dann halt auch nichts sein. Das muss man halt einfach ganz klar sagen. Kommen wir zu den News. Ja, und da kam jetzt doch die letzten zwei Wochen doch ein bisschen was zusammen und ich kann ja auch ein bisschen was erzählen. Das Erste, das Wichtigste für uns Xbox-Fans ist natürlich dann erstmal, dass die It at Xbox jetzt im Februar angekündigt wurde und zwar am 14.02. diesen Monat. Ab 19 Uhr wird es übertragen, auf YouTube und Twitch wird es live gestreamt. Das ist ein Event, was dann den Auftakt des IGN Fanfests markiert, was dann wiederum bis zum 28.02. läuft. Also für die Leute, die es interessiert, die werden dann in den Streams wahrscheinlich allerlei Sachen sehen. Für mich wird nur die It at Xbox relevant sein. Und ich hoffe einfach, dass da ja ein paar Überraschungen kommen, ein paar schöne Indie-Perlen. Ihr könnt mir ja mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr generell mehr über Indie-Games erfahren wollt. Ja? Ob ich das vielleicht mal hier mit aufnehmen soll. Schreibt mir in den Kommentaren, würde mich interessieren. Die nächste News ist natürlich, wie soll es auch anders sein, wie in den letzten Folgen auch schon, mal wieder Valve. Ja? Ich möchte es hier nicht unerwähnt lassen. Ne? Es gab ja vor ein paar Tagen, vor einer Woche circa, ich nehme heute am Sonntag den 16.02. auf, Gerüchte von Extasis oder Extasis hat so ein bisschen aufleben lassen, dass Valve wohl an einer Konsole arbeitet. Valve hat die Gerüchte aber über die neue stationäre Konsole offiziell dementiert. Laut einem Statement von Valve-Entwickler Pierre Loup Griffiths, ich weiß nicht, ich, keine Ahnung, ob ich den Namen immer richtig ausspreche, das hatte ich ja schon das letzte Mal, handelt es sich bei den jüngsten Leaks und Spekulationen lediglich um routinemäßige Hardware-Tests, die keine Pläne für ein eigenes Konsolenprodukt beinhalten. Diese Tests, die bis zur Vega-Architektur zurückreichen, seien Teil des normalen Entwicklungsarbeiten und hätten keinen Bezug auf eine neue Konsole. Also das ist das Statement von Valve. Ja, aber was meinen die jetzt direkt damit? Ne, stellt sich dann die Frage. Und die Community im Internet, ich habe so ein bisschen durchgelesen, stellt sich die Frage auch, weil irgendwie nimmt denen das keiner ab. Ich irgendwie, ehrlich gesagt, auch nicht, ja. Natürlich werden die vielleicht keine Konsole bringen wie Xbox oder die PlayStation. Aber was ist mit der Steam Machine? Also sprich die Steam Machine 2. Ne? Hatte ich ja auch schon in mehreren Folgen mal erwähnt, ne? Dadurch, dass es dann auch von mehreren Herstellern kommen könnte. Also ich bin da noch gespannt. Ich nehme es noch nicht ganz ab. Also ich kann es mir schon vorstellen, dass es keine Konsole geben wird, so wie das Steam Deck zum Beispiel, dass es so eine Einheitskonsole gibt. Aber sowas wie die Steam Machine mit mehreren Partnern und Herstellern, da bin ich gespannt drauf. Es gibt mittlerweile auch Gerüchte, dass Final Fantasy 16 auf die Xbox kommen soll. Laut dem Leaker Nate Zaid gibt es wohl jetzt im Frühjahr wohl eine mögliche Ankündigung. Und es wird natürlich spekuliert, ob es vielleicht nicht sogar zeitnah nach der PC-Veröffentlichung herausgebracht werden könnte. Die PC-Veröffentlichung ist geplant für den 17. September 2025. Also ich kann es mir ehrlich gesagt sehr gut vorstellen, weil gerade Square Enix sich ja eh immer mehr öffnet anderen Plattformen gegenüber, weil die natürlich auch in finanzielle Probleme geraten sind. Von daher, warum nicht? Für mich ist es nichts, aber es hat natürlich seine Fans und für die freue ich mich auch. Jetzt ist es natürlich wieder so, ich finde es leider schade, dass ich das jetzt mittlerweile in jeder Folge, könnte man bald einen eigenen Punkt drüber machen, erwähnen muss. Und ich hatte schon in der letzten Folge oder davor schon erwähnt, ich hoffe, dass es 2025 besser wird. Aber nein, es wird natürlich nicht besser. Ich hatte ja schon beim letzten Mal von Entlassungen gesprochen und es geht gnadenlos weiter. Ich weiß nicht, was gerade in der Gaming-Industrie los ist. Ja, diesmal hat es, wer es nicht kennt, Unity Technologies getroffen. Die machen eine eigene Engine. Und bei denen ist es mittlerweile so, dass die halt schon in den letzten Jahren, kann man sagen, mehrere Entlassungswellen hatten. Jetzt die jüngste hier diesen Monat im Februar. Das muss wohl die sechste innerhalb von 3 Jahren sein. Und man geht davon aus, dass sie seit 2022 gerade 3.500 Stellen gestrichen haben. Die jetzige Welle im Februar gibt es keine offiziellen Zahlen, aber man geht von mehreren hundert Entlassungen aus, weil die Entlassungen betreffen alle globalen Standorte und Abteilungen, die mit einem besonderen Fokus auf KI ist. Diese Engine, wer die nicht kennt, die wird genutzt zum Beispiel bei Ori the Blind Forest, Hollow Knight wird sie genutzt oder zum Beispiel Cuphead laufen auf diese Engine. Ja, und da das ja nicht irgendwie die letzte schlechte News ist, gehen die Entlassungen weiter. Ja? Auf Twitter haben sich Entwickler gemeldet, dass im Februar große Teile, also von diesem Mitarbeiter, der da kriegt, dass große Teile von seinem Team bei PlayStation entlassen wurde. Also ich hatte es ja schon das letzte Mal erwähnt, das sind keine Microsoft-exklusiven Probleme, sondern auch andere Plattformen haben damit Probleme. Und das betrifft wohl die Abteilung für Tools und Prozesse zur Verbesserung der Benutzererfahrung im UX auf PlayStation-Plattformen. Ja. Es wird momentan spekuliert, ob das was mit der Integration von SN Systems zu tun haben soll. Das ist eine Tochtergesellschaft von Sony, diese irgendwann mal schon vor, schon vor langer, langer Zeit übernommen haben. Und SN Systems hat maßgeblich bei der Entwicklung von Software Development Kits und Tools für PlayStation-Konsolen wie PlayStation 3, 4 und 5 mitgewirkt. Also es sieht hier doch dann eher nach einer Umstrukturierung aus, aber es scheint wohl wieder einen Haufen Leute zu betreffen. Und da das ja immer noch nicht reicht, gab es dann auch noch eine Meldung von Crytek. Crytek war ich immer so ein kleiner Fan von, weil allein schon, dass das Studio in Frankfurt ist, Frankfurt am Main. Ne? Ein deutsches Entwicklerstudio, was auch schon mehr oder weniger größere Spiele rausgebracht hat. Bekannt sind hier die Crysis-Trilogie oder aktuell Hunt the Showdown 1896. Und die haben offiziell bekannt gegeben, dass 15% der Belegschaft entlassen werden. Das sind oder entspricht ungefähr 60 Mitarbeiter, weil die ungefähr, ich glaube, 400 haben, plus minus. Die haben natürlich schon an dem vierten Teil von Crysis gearbeitet. Dieser Teil wurde offiziell letztes Jahr schon pausiert und jetzt ist es offiziell gestoppt worden auf unbestimmte Zeit, was ich wirklich sehr, sehr schade finde. Als Hauptgrund wird genannt von den Chefs die schwierigen Marktbedingungen der Spielindustrie, steigende Entwicklungskosten und Übersättigung des Marktes. Ob das jetzt alles auf Crytek so zutrifft, das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht, aber es ist schon wirklich schade, dass es so, wie es 24 aufgehört hat, dass es 25 weitergeht, und zwar in allen Bereichen. Das ist nicht normal irgendwie, ich weiß nicht, was los ist. Als nächste News habe ich die State of Play. Und zwar, wer von euch hat sie geschaut? Schreibt sie mir mal in den Kommentaren. Warum gucke ich die State of Play? A, weil ich sowieso immer neugierig bin, was andere Hersteller so machen, auch Sony, weil auch die PlayStation an sich eine coole Hardware ist. Und ich halt immer grundsätzlich davon ausgehe, dass auf so einer State of Play, genauso wie auf einem Xbox-Event, immer Spiele auch für andere Plattformen gezeigt werden oder Spiele gezeigt werden, die es auf anderen Plattformen gibt. Und ich habe hier auch eine Liste mir erstellt und ich will da gar nichts Großes zu sagen. Ich würde die jetzt einfach mal so vorlesen. Ja, also so einfach knallhart durchziehen. Es betrifft ungefähr 18 Games, die dort gezeigt werden, die auch auf Xbox kommen werden, auf die wir uns auch freuen können. Und das ist zum ersten Shinobi Art of Renegance, dann Sonic Racing Crossworlds. Darauf freue ich mich mega, weil das hat mir schon früher Spaß gemacht. Dann Digimon Story Time Stranger, Like a Dragon Pirate, das wissen wir ja schon. Splitgate, Borderlands 4, Directive 8020, also da bin ich auch mal gespannt. Onimusha 2, Various Abyss, Metal Gear Solid Delta, Snake Eater, Darwin Paradox, Hell is Us, dann Lies of P Overture, das wird ein DLC sein, Tide of Annihilation, Abiotic Factor, Blue Prince, Metal Eden und Mind's Eye. Ihr könnt mir ja mal in den Kommentaren schreiben, welche Spiele oder Games euch davon interessieren. Wäre doch mal interessant, ob da was für euch dabei war. Das eine oder andere, denke ich, ist doch wirklich interessant. Witzig fand ich aber nach dieser Show, dass wohl in der Community, vor allen Dingen bei der PlayStation Community, die State of Play gar nicht so gut ankam. Und mittlerweile die Befürchtung besteht, dass es dieses Jahr das erste Mal mehr Xbox-Games als PlayStation oder von Sony selbst PlayStation-Games auf der PlayStation 5 geben könnte. Das weiß ich nicht, das wissen wir alle nicht. Natürlich ist jetzt sowas wie Forza Horizon sowas offiziell angekündigt, aber das muss man einfach abwarten. Aber wenn wir schon bei den Ankündigungen sind, dann können wir ja auch gleich weitermachen, weil auch offiziell angekündigt wurde, dass auf der PlayStation 5 Age of Mythology Retold erscheinen wird, und zwar für den 4. März wird auch Crossplay geben mit einigen Verbesserungen. Das Spiel soll dann schon die Erweiterung im Immortal Pillars erhalten, was dann neue chinesische Gottheit und Einheiten einführt. Und als nächstes Game ist Age of Empire angekündigt worden für die PlayStation 5, aber es gibt kein genaues veröffentlichtes Datum. Auch hier weitere Verbesserungen, Crossplay, und es soll tatsächlich noch im DLC auch mit dann veröffentlicht werden, worauf die Entwickler aber erst später genauer eingehen wollen. Ich meine, beide Games, Age of Mythology und Age of Empire, sind jetzt beides keine Games, die ich spiele. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Das sind für mich Nischen-Games, ohne das jetzt abwertend zu meinen. Ich kenne einige bzw. viele Leute, die sehr gerne Age of Empire gespielt haben. Also es ist Age of Empire 2, um es noch genauer auszudrücken. Und ja, was haltet ihr davon? Ich werde da aber gleich auch nochmal was dazu sagen. Dann ist so ein kleines Gerücht rausgekommen, ich glaube sogar von Jess Corden, dass wohl die neue Xbox, die neue Generation, die Startphase bzw. die Anfangsphase hinter sich gebracht hat und dass die neue Xbox schon bei Microsoft in allen Instanzen und Ebenen budgetiert wurde und genehmigt wurde. Und da bin ich jetzt auch einfach mal gespannt, was da kommen wird, weil gerade in dem Hardware-Bereich, weil Microsoft will sich ja abgrenzen von allen anderen jetzt durch die Hardware, jetzt nicht mehr durch die Games, wie wir ja offiziell wissen. Ich bin mal gespannt, wie sie da Steam zum Beispiel auf die Pelle rücken wollen. Jetzt, um es mal so aus, auszudrücken. Auf jeden Fall wird der PC ja auch immer interessanter. Und von daher überlege ich mir gerade, warum soll ich mir noch eine Xbox kaufen, wenn ich auf dem PC alles habe? Aber das sind auch Gedanken, die müssen sich mittlerweile auch, meiner Meinung nach, auch PlayStation-Spieler machen. Weil am besten fahre ich gerade irgendwie auf dem PC, ne? Ja, kommen wir jetzt im Prinzip zum Hauptthema dieser Folge. Auch wenn es das Hauptthema sein sollte, oder sein soll, habe ich wirklich lange überlegt. Daniel, willst du überhaupt darüber noch was erzählen? Es ist in den letzten Wochen so viel gesprochen worden darüber. Überall, wo man liest, wird nur noch über die Multiplattform-Strategie von Microsoft gesprochen. Aber ich habe gesehen, dass das noch so die Community bewegt, dass ich gedacht habe, na, vielleicht solltest du doch noch mal was sagen. Ich möchte jetzt auch nicht mehr auf alle Einzelheiten eingehen, weil das könnt ihr in den letzten Folgen hören, vor allen Dingen in der letzten Folge, wenn ihr da mehr wissen möchtet. Aber ich habe mir trotzdem zu dem Thema Gedanken gemacht und habe für mich selbst einfach mal ein paar Fragen aufgestellt, die ich mit euch teilen möchte. Aber eins vorweg, bevor wir anfangen, kurz bevor ich diese Folge hier aufgenommen habe, gab es noch ein Interview mit Phil Spencer bei Xbox Era. Er hat dort, was die Strategie betrifft, im Prinzip nichts Neues erzählt. Er hat auch nichts Neues erzählt, was mit der Xbox-Hardware passieren wird oder was da kommen wird. Also das haben wir mehr oder weniger in anderen Bereichen oder von anderen schon gehört. Was jetzt aber neu ist, und ich gehe davon aus, das wird auch einige von euch treffen, ist, dass wir jetzt damit rechnen müssen, dass auf einem Xbox Showcase jetzt auch Symbole der anderen erscheinen werden. Also er hat gesagt, um mehr transparent zu sein, werden wir jetzt auf dem Xbox Showcase, wenn das Game auch auf anderen Plattformen kommt, dann dementsprechend auch ein PlayStation-Logo oder ein Steam-Logo oder ein Nintendo-Logo sehen, ja. Ja, also diese rote Linie wird immer mehr verschwinden, nach und nach, ja, wie auch immer die aussieht. Also so 100% sicher können wir uns da ja immer noch nicht sein, weil Phil Spencer ja so in meinen Augen noch keine klare Strategie ausgibt oder vorgibt. Ja, man hört es ein bisschen so an, man hört es ein bisschen so an. Aber ich denke, wir sind alle schlau genug, um zu wissen, wo die Reise hingeht. Und das wollte ich jetzt einfach nochmal mit euch besprechen, ob ich da jetzt euch irgendwie Bedenken nehmen kann. Ich glaube nicht. Das wird vielleicht sogar eher so sein, dass einfach hiernach sogar noch mehr Fragen aufpoppen. Und wenn das so sein sollte, schreibt mir die in die Kommentare. Ja. Schreibt mir auch in den Kommentaren, was ihr zu meinen Fragen von meinen Fragen haltet, beziehungsweise was ihr da für Antworten drauf habt. Und da würde ich sagen, da fangen wir jetzt einfach mit der ersten Frage an, ja, die ich mir selbst gestellt habe. Und die erste Frage ist, wie wird Sony auf diese Strategie reagieren? Und wenn man mal kurz drüber nachdenkt, behaupte ich, dass Sony erstmal gar nichts machen wird. Die werden dort sitzen und werden das Ganze erstmal abwarten und beobachten, wie sich das Ganze überhaupt entwickelt und was da überhaupt geht oder wo die Reise hingehen wird. Aber natürlich gibt es da auch Gerüchte, dass Sony seine Spiele oder Games auf anderen Plattformen bringen wird. Und ich gehe auch davon aus, dass das so sein wird. Und ich glaube auch, dass auch Games auf der Xbox kommen werden. Aber nicht nervös werden jetzt. Es wird nämlich nicht so sein, oder ich vermute mal, es wird nicht so sein, dass wir diese AAA-Single-Games auf der Xbox sehen werden, sondern wir wissen ja, dass Sony ja den Live-Service ausbauen will und dass wir wahrscheinlich so Multiplayer-Games, wie zum Beispiel ein Helldiver 2, eventuell auch auf die Xbox bekommen werden. Weil das wird Sony auch Geld bringen, weil, wie schon mehrfach erwähnt, die Sache mit dem Geld und den AAA-Titeln ist ja kein Microsoft- bzw. Xbox-exklusives Problem. Und gerade bei Xbox Era hat Phil Spencer gesagt, 70% der Einnahmen von anderen Plattformen. Damit steht Xbox gesunder wie eh und je. Warum sollte das Sony nicht auch tun? Das heißt aber nicht, dass sie jetzt alles auf allen Plattformen bringen werden. Aber ich könnte mir vorstellen, so Multiplattform-Titel wie so ein Helldiver 2 auf der Xbox, warum nicht? Genauso könnte ich mir auch vorstellen, dass Sony möglicherweise versuchen wird, noch hochwertigere Exklusivtitel zu entwickeln, um die Attraktivität der PlayStation zu steigern. Auch eine Anpassung der Preisstruktur für das PlayStation Plus könnte eine Reaktion dazu sein, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Also, ihr seht schon, ich habe zu der Frage einiges an Antworten, die wiederum aber auch einiges an Fragen aufwerfen werden. Wir wissen es natürlich nicht, ich weiß es erst recht nicht, aber die Möglichkeiten, die sind ja da oder bestehen ja. Meine zweite Frage ist, welche Rolle wird der Xbox Game Pass in Zukunft spielen? Und auch hier ist es ja so, dass Phil Spencer gesagt hat, dass der Game Pass ein ganz zentraler Punkt sein wird in Zukunft. Und ich gehe einfach davon aus, nicht nur, dass das die Haupteinnahmequelle werden wird für Microsoft, sondern dass sie auch einfach versuchen werden, noch mehr Spieler in das System zu kriegen. Den Game Pass eventuell auf noch mehr Plattformen zu bringen. Es gibt ja schon Gerüchte, dass es möglich sein könnte, wie gesagt, das ist Gerüchte, dass ein Game Pass auf Steam angeboten wird. Da ja zum Beispiel von Epic Games, ich meine Epic Games, wie ist es, nagelt mich nicht fest, der Store ja auch auf Steam verfügbar ist. Genauso könnte ich mir aber auch vorstellen, um den Game Pass noch attraktiver zu machen, dass jetzt endlich mal der angekündigte oder das angekündigte Familienabonnement kommt. Oder dass es vielleicht sogar Premium-Tiers eingeführt werden, wo dann der Fokus noch mehr auf Day-One-Releases von Erst- und Third-Party-Herstellern gelegt wird. Dass da einfach noch viel mehr kommt. Und natürlich auch, was wir jetzt natürlich in dem Ultimate-Abo haben, noch viel mehr, dass die Cloud-Gaming-Technologien, um das Ganze auf noch mehr Geräte zugänglich zu machen. Gerade diese Sache mit den Abonnements, mit den unterschiedlichen Abonnements, also so ein Familienabonnement und so, denke ich, würde den Game Pass ultra interessant für viele Leute machen. Und da kann ich mir auch eine wirkliche Steigerung vorstellen. Ich denke, dass das wirklich viele annehmen würden. Die dritte Frage, die ich mir gestellt habe, werden wir eine Konvergenz der Gaming-Plattform sehen? Und ich sage es euch ganz ehrlich, ja, das wird passieren. Die Grenzen zwischen den Plattformen werden zunehmend verschwinden. Das sehen wir auch heute schon. Nicht nur, dass die Hardware sich extrem ähnlich ist, sondern auch Crossplay und Cross-Progression werden zum Standard werden. Das sehen wir jetzt schon ganz deutlich. Exklusivtitel werden seltener werden. Hatte ich ja schon bei der PlayStation-Frage ja schon zum Teil beantwortet. Ich denke, dass wir hier möglicherweise in der Zukunft eine Art Universal-Gaming-Plattform über verschiedene Hersteller hinweg sehen werden. Ich hatte es auch schon mal in einem meiner Folgen gehabt. Hat Xbox eine Zukunft? Dass es eigentlich gar nicht mehr um die Hardware an sich geht, sondern wirklich nur noch um die Games. Und das ist ja auch das, was Phil Spencer immer wieder betont. Wir sollen die Hardware kaufen, nicht wegen den Games, weil wir die Spiele überall spielen können, sondern wir sollen uns eine Xbox kaufen, weil die Xbox irgendwelche besondere Dinge kann und ultra krasse Leistung hat, wie auch immer die aussehen werden. Und da kommen wir dann auch schon zu der nächsten Frage. Wie verändert sich die Bedeutung von Konsolenhardware? Und ich denke, wenn diese Strategie Erfolg hat, und ich blicke da immer so ein bisschen zu Valve rüber, zu den Steam Machines, ich denke, dass die Bedeutung der Konsolen zwar nicht verschwindet, aber dass es an Bedeutung verlieren wird. Also, das habe ich mich vielleicht ein bisschen doof ausgedrückt. Konsolen wird es weiterhin geben in irgendeiner Art und Weise. Und die werden auch gekauft und gebraucht werden, weil zum Beispiel, ich war früher extremer PC-Spieler und habe mich bewusst für Konsolengaming entschieden, weil ich einfach das Spielen auf dem PC nicht mehr wollte. Ja, schön auf der Zocker-Couch gezockt. Ich meine, klar, das geht auf dem PC auch alles. Aber ich bin halt auch faul, muss ich sagen. Und ich möchte keine Treiber installieren und Updates installieren. Ich möchte einfach Start drücken und let's go. Ja. Auch wenn das jetzt mit den Konsolen heutzutage ja auch so, so eine Frage ist. Ja. Ich denke, so Konsolen werden sich mehr so als Multimedia-Zentren entwickeln. Nicht nur, dass der Fokus auf der reinen Leistung liegen wird und einzigartige Features haben wird, so wie zum Beispiel von Sony der DualSense, sondern ich denke auch, dass Modularität und Upgrade-Möglichkeiten könnten wichtiger werden, dass wir einfach noch mehr unterschiedliche Hardware bekommen zu verschiedenen Preisen, je nachdem, wie weit wir bereit sind, dafür Geld auszugeben und wie weit wir halt persönlich für uns selbst gehen wollen. Und was diese Features betrifft, da bin ich sowieso mal gespannt. Ne? Nicht nur die Gerüchte der Stores, aber auch hier die Sache, wie Sony es vorgemacht hat mit dem DualSense, hatte ich ja eben schon erwähnt. Ich bin mal gespannt. Phil Spencer betonte das ja in seinen letzten Interviews ja mittlerweile schon mehrfach. Mich würde echt mal interessieren, inwieweit die neue Xbox, die Next-Gen-Xbox, sich von den anderen Konsolen abheben wird, damit wir als Spieler sagen, okay, ich kann zwar meine Spiele überall spielen, aber ich kaufe mir trotzdem die Xbox, weil 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8, 9 Punkte, die halt so geil sind, ja. Keine Ahnung, ob das passieren wird. Ich kann mir da so einiges vorstellen. Wie gesagt, die Rechenleistung, aber ich hatte es ja auch in dem vorigen Thema schon erwähnt, würdet ihr 1.000 Euro für eine Konsole ausgeben? Oder wird es sowas wie bei einer Steam Machine damals, dass es Konsolen gibt von 500 bis 2.000 Euro, je nachdem, von wem er sie kauft und welche Leistung und was dann halt die Features so generell sind. Und das würde ich dann sogar nicht nur vom Store abhängig machen, sondern da müssen dann wirklich so Sachen dabei sein, wie zum Beispiel ein Sony DualSense. Ich will jetzt nicht hier auf diesen DualSense bestehen, sondern mir geht es nur darum, das war einfach eine Innovation. Und sowas möchte ich dann halt auch auf der neuen Konsole sehen, damit ich einen Anreiz habe, ja, das will ich haben, aus dem Grund. Die letzte Frage, die ich mir dann halt noch gestellt habe, ist, welche langfristigen Auswirkungen hat dies auf die Gaming-Industrie? Und da ist es jetzt natürlich, wie viel Erfolg wird denn Microsoft mit der neuen Strategie haben? Gehen wir jetzt davon aus, das Ding geht total in die Hose, was ja passieren kann. Oder gehen wir davon aus, dass das Ding ein totaler Treffer wird? Wenn man jetzt diese letzten Börsenberichte von Microsoft sieht, gerade im Gaming-Bereich, auch jetzt die erwähnten 70%, die von anderen Plattformen kommen, muss man ja sagen, dass die Strategie Microsoft recht gibt. Und das hat auch einen Vorteil für uns Spieler insgesamt. Es gibt nämlich eine größere Zugänglichkeit zu den Spielen, zu einem Wachstum des Gesamtmarktes führen kann. Also eine größere Zugänglichkeit lässt ja erstmal den Markt für Microsoft bzw. für Xbox wachsen. Aber durch diese ganzen Cloud-Dienste und Services, die es gibt, glaube ich, kann dadurch der Markt, also der reine Gaming-Markt, insgesamt in sich nochmal wachsen, weil die Zugänglichkeit einfach nochmal viel einfacher und größer wird. Und ich glaube, das ist das, wo Microsoft hinaus will. Es geht gar nicht darum, die Games nur auf PlayStation oder Nintendo und Steam zu bringen, sondern es geht einfach darum, auf dem Markt als Softwareentwickler, das ist ja eigentlich der Ursprung, was Microsoft ist, führend zu werden und den Markt an sich noch zu vergrößern. Und da würden auch, denke ich, die Konkurrenten profitieren davon, wie Sony, weil es einfach mehr Spieler in den Markt gibt. Aber des Weiteren denke ich auch, dass das interessanter für kleinere Entwickler sein könnte, weil die einfach von der breiteren Verteilung profitieren dadurch. Ne, Zugang auch zu mehr Spielern, wenn sie ihr Game zum Beispiel auf Game Pass bringen. Aber ich denke auch, dass der Fokus dann halt, dadurch, dass es halt ein Service und Dienst ist, mehr auf Game as a Service und kontinuierliche Inhaltsbereitstellung gehen wird. Was dem zufolge dann halt auch passieren wird, ist, dass es einfach auch mehr Übernahmen geben wird. Also mögliche Konsolidierung der Industrie durch Übernahmen und Fusionen, ja. Weil irgendwie müssen die Games ja in den Game Pass kommen. Oder auch für Sony. Irgendwie muss Sony ja auch seine Plattform attraktiv halten. Das, also alles, was ich jetzt hier gerade so sage, ist ja nicht nur Xbox betreffend. Das trifft ja auch auf Sony und auch alle anderen zu. Ja. Jeder muss ja schauen, sage ich mal, wo er bleibt, um seine Plattform attraktiv zu halten. Aber es würde wahrscheinlich auch neue Monetarisierungsmodelle entstehen, die über die traditionellen Einzelverkäufe hinausgehen. Des Weiteren denke ich sowieso, wir merken es ja jetzt auch schon bei der PlayStation 5 Pro, dass die Rolle von KI in der Spieleentwicklung signifikant zunehmen könnte. Und das wird auch durch die Cloud-Dienste mit unter anderem erreicht werden. Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, was bleibt denn jetzt für uns Xbox-Spieler übrig, wenn das doch alles dann so egal wird? Tja, das ist eigentlich eine schwer zu beantwortende Frage, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich überlege da auch als hinher, was bleibt denn für mich als Xbox-Spieler übrig? Weil normalerweise müsste man sagen, ja, für die PlayStation-Spiele sehe ich die Vorteile. Oder auch für Nintendo-Spiele. Aber wo sind denn meine Vorteile als Xbox-Spieler? Und da habe ich ja schon ein paar Sachen genannt, dass wir mit der Next-Gen wahrscheinlich eine richtig krasse Konsole bekommen werden, wenn wir denn wollen, wenn es verschiedene Kategorien geben wird, dann denke ich, dass Xbox-Spiele einfach Vorteile durch den Service haben werden, wie den Game Pass. Das fängt ja mit Zeitexklusivität an und auch gewissen anderen Dingen. Und ich habe eine Community irgendwann mal gelesen, das etablierte Xbox Live-Netzwerk. Ja, wenn man dann jetzt so an letzte Woche denkt, wo Sony diesen riesen Ausfall hatte, würde ich jetzt auch sagen, jo, hast recht. Aber ist es das wirklich? Das ist jetzt mal eine Frage an euch. Also es wird gerade jetzt hier, dieser letzte Punkt wird echt schwierig zu beantworten. Ich habe euch jetzt hier mal so ein paar Punkte genannt und mich würde auch wirklich interessieren, was ihr davon haltet. Schreibt mir doch mal in den Kommentaren. Schreibt mir sehr viel in den Kommentaren. Schreibt mir eure Gedanken dazu. Schreibt mir doch auch, wie ihr meine Fragen, die ich hier gestellt habe, beantworten würdet. Und vielleicht habt ihr ja auch noch ganz andere Fragen, wo ihr sagt, Daniel, hast du dir mal darüber Gedanken gemacht? Also schreibt mir, was das Zeug hält. Ich bin offen für eine respektvolle, offene Diskussion. Und es würde mich mega interessieren. Ja, wie gesagt, Fragen über Fragen. Schreibt mir in den Kommentaren. Schreibt mir auch, wenn ihr wollt, auf podcast@zocker-couch.de oder kommt doch auf X, ehemals Twitter. Da bin ich unter @zockercouch_pod zu finden. Oder auf Instagram @zockercouch_podcast. Ich will mich hier verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Gebt mir doch eine positive Bewertung. Ich bedanke mich bei euch herzlich fürs Zuhören. Abonniert den Kanal, empfehlt mich auf jeden Fall weiter. Und wie immer wünsche ich euch mega viel Spaß beim Zocken. Und wir hören uns. We'll be right back.